Hallo und herzlich willkommen im PodSimpel, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen.
In dieser Folge werden wir mal einen Einblick in eine Bank gewinnen. Und nicht in irgendeine Bank. Wir sind ja hier im sozialwirtschaftlichen Bereich unterwegs und daher ist es ja eigentlich sinnvoll, auch mal mit der Bank für Sozialwirtschaft zu sprechen. Dabei haben wir heute Oliver Luckner. Und Oliver, danke dir jetzt schon mal, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Ich würde auch jetzt nicht so viel Zeit vergeuden, um dich vorzustellen. Ich glaube, am besten kannst du selbst. Von daher, genau, stell dich mal einmal bitte selbst vor. Was machst du bei der Bank für Sozialwirtschaft und wie kam es dazu, zu dem, was du heute machst?
Ja, danke für den Ball zu Hype, den nehme ich gerne auf. Ja, ich bin Oliver Luckner, ein Dinosaurier hier bei uns in der Bank für Sozialwirtschaft, auch wenn ich gerade mal 51 Lenze alt bin, aber ich bin halt schon seit über 30 Jahren, muss ich mittlerweile sagen, bei diesem Unternehmen beschäftigt.
Chapeau.
Aktuell bin ich seit 2014 im Vorstand der Bank gelandet. Ich bin dort zuständig für die ganze Produktion. Was versteht man darunter? Also den ganzen Bereich der Organisation, der IT-Infrastruktur und ganz wesentlich für eine Bank, das ganze Thema Marktfolge und Kreditgeschäft. Mhm. Ich bin da ja nicht hingefallen, also 2014 schubs war ich da, ich hatte ja schon gesagt, 30 Jahre habe ich schon hinter mir. Ich habe tatsächlich bei dieser Bank gelernt. Und habe dort 1990 meine Ausbildung gemacht, habe dort das Kreditgeschäft von der Pike auf in der Sozialwirtschaft gelernt. Habe also mein ganzes Leben immer, ja, muss man fast sagen, ausschließlich nur Kontakt zu sozialen Einrichtungen gehabt. Mhm. Und habe dann nach der Ausbildung nebenberuflich mich auch ein bisschen orientiert, habe nebenberuflich bei der Frankfurt School of Finance studiert. Habe dort nämlich den diplomierten Bankbetriebswirt in mehreren Stufen gemacht, um die Qualifikation für die höheren Weine im Bankgeschäft zu bekommen. Man wird nicht einfach so Vorstand einer Bank, sondern man wird dort ein wenig getestet mittlerweile. Da ist dann die Aufsicht, die sogenannte BaFin, aktiv. Die erwartet, dass man bestimmte Qualifikationen vorweist. Und dafür brauchte ich im Grunde diesen Führerschein, den ich dann da bei der Frankfurt School gemacht habe. Ja. Zwischen der Ausbildung und dann dem Vorstandsjob sind viele Jahre, da liegen viele Jahre dazwischen. Das eine Jahr Ausbildungsbeginn 1990, Vorstand dann 2014. Da habe ich in viele Facetten des Bankgeschäfts reingeschaut. Ich habe erstmal in Köln eine Zeit lang in der Zentrale ganz normal Kreditgeschäft gemacht, Sachbearbeitung gemacht, bin dann 1997 in den Vertrieb gewechselt, ins kalte Wasser gesprungen, tatsächlich in das Türklinke putzen, wie das so schön heißt, also auch Kaltakquise gemacht, einfach irgendwo anrufen, hallo, ich bin der Luckner und von der Bank für Sozialwirtschaft und ich möchte Sie jetzt unbedingt mal kennenlernen.
Okay. Und, Kleine Zwischenfrage dazu, also war das sozusagen schon gezielt von dir, einfach mal in alle Bereiche mal reinzuschnuppern oder genau, wolltest du einfach mal auch mal den Vertrieb mal austesten?
Nee, für mich war das schon sehr wichtig. Ich wollte das einfach lernen. Wir waren damals als Bank für Sozialwirtschaft gar nicht so sehr getrennt in Marktfolge und Vertrieb, sondern damals war das tatsächlich noch Usus bei Banken, dass jemand, der die Kreditfälle dann bearbeitet, auch gleichzeitig den Kunden betreut hat. Das wurde erst dann so in den 90er Jahren sukzessive so aufgeteilt. Diese Rolle, die ich da ab 97 hatte, das war damals dann in Norddeutschland, in Hannover und in Hamburg. Ich bin also auch umgezogen dann aus Köln weg in den Norden. Das war einfach wirklich eine ganz andere, weil meine Rolle war damals die, eine neue Geschäftsstelle vorzubereiten. Also wir hatten nur in Hannover eine Geschäftsstelle und haben von Hannover aus ganz Norddeutschland betreut. Also wirklich von Flensburg bis Göttingen. Okay. Und genauso dann auch in der West-Ost-Ausdehnung, die ganze Region haben wir betreut bis zur ehemaligen Zonengrenze, also alles, was Westdeutschland ausgemacht gemacht hat. Ja. Und das war halt schon ein Bereich, wo ich dann gerade in Schleswig-Holstein mit der ganzen Bearbeitung gar nichts mehr zu tun hatte, sondern mein Job war wirklich der, ich muss jetzt Kunden akquirieren, die wir noch nicht hatten, mhm. die davon überzeugen, zu uns zu kommen, dass wir sie zukünftig von Hamburg aus betreuen dürfen. Ja. Es hat ganz gut geklappt, okay. weil das Versprechen, was ich gegeben habe, dass wir Hamburg auch eröffnen, ja. das konnte ich dann tatsächlich auch halten. Also wir haben tatsächlich nach der Jahrtausendwende relativ zügig 2002, 2003 eine Geschäftsstelle in Hamburg eröffnet. Und dann fing dieses Baby an zu fliegen. Okay. War ein schönes Erlebnis.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wo kommst du also ursprünglich her? Aus Köln?
Oder aus Köln? Nein, ich bin tatsächlich gebürtiger Hamburger Jung. Ah. Ich bin in Hamburg geboren. Ja. Kann man auch hören, weil ich sage nicht Hamburg, sondern ich sage Hamburg. Und ich bin auch nicht weg, sondern ich bin weg. Das ist das habe ich mir in den vielen Jahren, die ich hier im Rheinland schon gelebt habe, weil ich war ja von 75 bis 97 im Rheinland, Bonn und in Köln angesiedelt. Mhm. Aber ich wollte halt zurück auch nach Hamburg. Also das war so mein Plan sowieso. Mhm. Ich wollte zurück nach Norddeutschland. So, noch einen zweiten Grund, den gab es da auch, neben der rein beruflichen Perspektive, wollte ich mit der Frau, mit der ich immer noch zusammenlebe, auch zusammenziehen. Und die Dorothee, die du ja kennst, die lebte halt in Lüneburg.
Ja. Okay, interessant. Das ist eine sehr schöne Konstellation.
Genau. Beruf und privat konnte ich wunderbar kombinieren.
Ja, sehr schön. Okay. Ja.
Mhm. Und so habe ich halt die Chance gehabt, einen Geschäftsbereich für die Bank aufzubauen. Und da hat mich dann tatsächlich irgendwann der Ruf zurückereilt vom damaligen Vorstand, Herr Luckner, ich möchte Sie zurück in Köln haben und Sie vorbereiten auf eine Vorstandsrolle. Das ging dann auch schon 2008, 2009 los, mhm. dass ich das wusste, dass da sowas kommt, war ich hin und her gerissen, weil ich gerne in Norddeutschland geblieben wäre. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, ich bin ein Kind dieser Bank, mein Herz schlägt für diese Bank und diese Chance kriege ich nur einmal. Mhm. Und die nutze ich dann auch. Und so bin ich dann 2010 wieder zurück ins Rheinland gewechselt, habe meine Familie davon überzeugt, komplett in 2010 noch mitzukommen, ja. mit den beiden Jungs, mit meiner Frau. Und dann sind wir hier in Bonn gelandet, gut angekommen. Ja, und ich bin dann vorbereitet worden, 4 Jahre lang auf den Job. Ab 2014 wirst du halt Vorstand. Wieder dann der Wechsel aus dem Vertrieb zurück in diese Marktfolgerolle, in diese Kontrollinstanzen, in die Bösen, die Kredite ablehnen und produzieren, für die Votierung zuständig sind. Mhm. Aber ich habe es bis heute nicht bereut.
Cool, sehr schön. Und jetzt mal eine Frage zum Anfang, also vor 30 Jahren. Genau, du hast ja direkt mit der Bank für Sozialwirtschaft angefangen. Wie kamst du überhaupt direkt zur Bank für Sozialwirtschaft? Also wolltest du allgemein in die Bankbranche und dann war die Bank für Sozialwirtschaft am nächsten oder was war dein Motivationsgrund da?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich ziemlich orientierungslos, was ich tatsächlich machen möchte. Mhm. Und ich kam irgendwann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, eine Bankausbildung ist niemals falsch.
Ja.
Das ist etwas, immer eine gute Grundlage, um anschließend sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich habe aber, muss ich auch gestehen, ganz stark gefremdelt mit dem Bild einer klassischen Bank, der Deutschen Bank beispielsweise, wo ich mich auch vorgestellt habe, wo ich auch zum Einstellungstest gekommen bin, okay. wo ich aber alleine von dem Habitus der Leute, die ich da gesehen habe, und auch der Art und Weise der Fragen, die in diesem Test gestellt worden sind, einfach gedacht habe, ich bin hier im falschen Film. Mm. Und ich bin über einen Bekannten aus dem Tennisclub auf diese Bank für Sozialwirtschaft aufmerksam geworden, der wiederum den Personalchef der Bank für Sozialwirtschaft kannte. Und der hat dann quasi mir die Adresse gegeben und gesagt, bewirb dich da doch auch mal bei dieser Bank, das ist eine ganz besondere Bank. Ja. Das habe ich dann gemacht und alleine schon beim Einstellungstest war es ganz anders. Ne, es war einfach nicht dieses klassische Multiple-Choice-Fragebogen, sondern ich habe da, das war ein schriftlicher Test, wo man aber sich etwas entfalten konnte. Also ich musste einen Aufsatz schreiben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum das genau ging. Aber es hat mir gut gefallen. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und ich habe dann auch dort eine Verbindlichkeit in dem Vorstellungsgespräch erlebt, was sich dann diesem Test angeschlossen hat mit dem damaligen Personalchef.
Ja.
Das war so verbindlich, dass ich dachte, wow, das ist ein cooler Laden. Und das hat sich dann auch in den vielen Jahrzehnten, muss ich ja dann sagen, tatsächlich bewahrheitet.
Okay, sehr schön. Sehr schöne Story tatsächlich. Erklärt auch tatsächlich die 30 Jahre dann.
Genau.
Ja gut, kommen wir mal jetzt direkt mal zur Bank. Magst du uns mal vielleicht eine Einführung geben, so was ist eigentlich, oder was genau, was ist die Bank für Sozialwirtschaft? Warum gibt es die Bank für Sozialwirtschaft? Wer ist eure Zielgruppe und mit wem arbeitet ihr zusammen?
Wir hatten mal vor einigen Jahren einen Werbespruch, der ist schon etwas älter. Mhm. Eine Bank ist eine Bank ist eine Bank. Punkt. Auch eine Bank für Sozialwirtschaft ist eine Bank und unterscheidet sich vom Grundsatz her nicht von dem, was eine Deutsche Bank, eine Volks- und Raiffeisenbank oder eine Sparkasse ausmacht. Mhm. Wir sind eine Bank. Warum gibt es uns? Das ist eine Geschichte, da könnten wir wahrscheinlich mehrere Podcasts mitfüllen. Ja. Ich will versuch das mal wirklich ganz kurz zu fassen. Wir sind gegründet worden von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege. Mhm. Und zwar 1923. Mitten in Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Ja, die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sind Caritas, Diakonie als unsere größten Anteilseigner, also die beiden kirchlichen Spitzenverbände, dann die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Diese sechs Verbände haben während der Weltwirtschaftskrise diese Bank gegründet als Hilfskasse frei gemeinnütziger Wohlfahrtseinrichtungen. Und die Aufgabe dieser Hilfskasse jetzt in ganz verkürzten Worten war die, öffentliche Gelder, die der Staat bereitstellt, zu nehmen, zu verwalten und an gemeinnützige Organisationen auszuleihen gegen ein geringes Verwaltungskostenentgelt, damit diese Einrichtung und Organisation der freien Wohlfahrtspflege das Geld ihren Strukturen bereitstellen können, damit dort der Job für die bedürftigen Menschen in der Weltwirtschaftskrise eben gemacht werden kann.
Ja?
Und was ganz wichtig ist, dieser Nukleus unserer Bank, das ist wirklich der Nukleus, worum sich dann dieses normale Bankgeschäft, also eine Bank ist eine Bank ist eine Bank, dann rumbaut, den gibt's bis heute. Ja. Dieses Modell gibt es bis heute. Wir bekommen bis heute nach wie vor Gelder von der Bundesrepublik Deutschland, die wir verwalten und nach entsprechenden Richtlinien Einrichtungen der Sozialwirtschaft zur Verfügung stellen, damit sie ihre Aufgaben für uns Menschen in unserem Land erfüllen können. Das ist so die Gründungsidee der Bank. Und in den 60, also während der Kriegswirren ist das einigermaßen eingeschlafen, weil auch dieser ganze Apparat im Grunde von gleichgeschaltet worden ist. Nach dem Krieg konnten wir es wieder aufleben lassen. Wir konnten nicht wirklich starten an unserem Ursprungsstandort, nämlich in Berlin-Mitte, weil der ja in der russischen Zone lag und damit auch etwas abgekapselt war. Mittlerweile haben wir diesen Standort auch wieder und sitzen also auf dem Gründungsstandort der Bank mit dem Haus der Wohlfahrtspflege, wo auch Wohlfahrtsverbände sich angesiedelt haben. Das ist alles wirklich eine ganz schöne Geschichte. Und in den 60er Jahren hat sich dann quasi um diesen Nukleus herum verstärkt das normale Bankgeschäft angesiedelt.
Ja.
Und das Besondere bei uns ist immer mit einem besonderen Blick. Das ist so ein bisschen ein antiquierter Begriff, den ich jetzt ziehe. Der beschreibt das aber ganz schön, weil warum braucht es denn eine Bank für Sozialwirtschaft, wenn es denn schon eine Sparkasse gibt oder eine Volksbank oder eine Deutsche Bank oder welche Bank auch immer? Und das ist der Begriff der Nutzenstiftung. Wir haben von unseren Gesellschaftern, von unseren Eigentümern mitbekommen, wir müssen das Bankgeschäft machen unter dem Gesichtspunkt der Nutzenstiftung.
Was genau konkret heißt jetzt Nutzenstiftung?
Ja, die Frage habe ich jetzt quasi provoziert, oder?
Yeah.
Genau. Nutzenstiftung, kann man aus Kundensicht kann man sagen, hier ist alles besonders günstig. Das wäre vielleicht so ein Wunsch, den ein Kunde hat. Bei der Bank für Sozialwirtschaft kriege ich alles für lau. Und besonders schnell und besonders gut und die Kredite sind günstig, die Zinsen für Einlagen sind hoch. Nein, so ist es natürlich nicht. Mhm. Die Nutzstiftung, die kommt, drückt sich für mich eher aus der Branchenfixierung, die wir haben. Also wir sind seit nahezu 100 Jahren, nicht ganz, ne, das Jubiläum steht in 3 Jahren an.
Ja.
Wir sind ausschließlich auf Einrichtung der Sozial- und Gesundheitswirtschaft fixiert. Mittlerweile nicht mehr nur für die freie Wohlfahrtspflege, also die Einrichtungen, die eben diesen Gründungseigentümern gehören oder verbunden sind, sondern eben auch private Krankenhauskonzerne, private Pflegeheimkonzerne, private Jugendhilfeeinrichtungen, alles, was es da gibt. Ja. Und die Nutzenstiftung, die wir bieten, ist das Know-how. Wir kennen uns in diesen Geschäftsfeldern mit unseren Beratern und unseren Tochtergesellschaften, die wir haben, extrem gut aus und können unseren Kunden bei den vielfältigen Aufgaben, die sie haben, wenn sie Investitionen vornehmen müssen in der Sozialwirtschaft, wenn sie vielleicht eine Beratungshilfe brauchen, wie kann man ambulant betreute Wohngemeinschaften aufsetzen, da können wir mit unserem Know-how und unserem Netzwerk und unseren Dienstleistungen aus unserer Tochter, beispielsweise die BFS Service bietet auch ganz viele Weiterbildungsangebote an, mal ganz flapsig gesagt eben Seminare, sind da Seminaranbieter unter anderem, eben zugeschnitten auf Einrichtungen der sozialen Gesundheitswirtschaft. Okay. Und damit bekommt man eben bei uns dann nicht nur einen Kredit wie bei der Sparkasse oder Volksbank um die Ecke, sondern der Kunde, der zu uns kommt, der hat dort jemanden gegenüber sitzen, der weiß, wie ein Pflegeheim funktioniert und worauf man achten muss. Der weiß, wie ein Krankenhaus funktioniert und worauf man bei einer Finanzierung achten muss. Und der weiß auch, wie Liquiditätsbedarfe sind in der Sozialwirtschaft und darauf dann auch eben entsprechend mit maßgeschneiderten Angeboten reagieren kann. Und darin liegt für mich der Kern der Nutzenstiftung.
Okay, verstehe. Ja, das passt sogar zu dem, also ich war ja jetzt auch die Tage mal auch bei euch auf der Website und da habe ich auch mal geschaut, ihr bietet ja ein Liquiditätshilfeprogramm an. Das lehnt sich ja ein bisschen so vielleicht da an. Magst du vielleicht da irgendwie auch zu dem mal spezifischer sagen, so was das mit sich bringt? Geht das auch schon in die Richtung Nutzenstiftung?
Ja, das ist eine Geschichte. Das ist ein gutes Stichwort, gerade in diesem Jahr. Wir haben aufgrund der Corona-Pandemie ganz schnell am Anfang, als der große Lockdown kam im März diesen Jahres, haben wir uns überlegt, was passiert jetzt? Da waren die ganzen öffentlichen Hilfeprogramme, die es mittlerweile alle gibt, noch gar nicht final. Die waren alle nur so Gedankenkonstrukte. Und wir haben uns zusammengesetzt über Teams, über Microsoft Teams, auch virtuell, weil wir ja auch alle zu Hause waren, und haben innerhalb einer Woche mit unseren Spezialisten aus den Geschäftsstellen, mit unseren Spezialisten aus der Marktfolge und aus der IT ein Liquiditätshilfeprogramm entwickelt für Kunden, die davon ausgehen mussten, dass sie durch die Corona-Pandemie in Liquiditätsschwierigkeiten kommen. Und für diese Kunden haben wir ein maßgeschneidertes Hilfsprogramm aus unseren eigenen Büchern. Also da steckt keine KfW dahinter, sondern nur die BFS geschnitzt, sage ich mal, gebaut, um eben Einrichtungen der sozialen und Gesundheitswirtschaft, die bedingt durch eine Corona-Pandemie, beispielsweise Jugendherbergen, ja, das deutsche Jugendherberg mit den ganzen Einrichtungen. Nur mal als Beispiel, da haben wir vermutet, Die können ja keine Jugendlichen und Reisende mehr aufnehmen, weil die ja alle dicht machen mussten. Ja. Aber die haben ja noch Löhne und Gehälter, die zahlen müssen. Die haben noch Betriebskosten, die anlaufen. Und die haben zwar wahrscheinlich noch Liquiditätspolster, aber die werden aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht ausreichen. Also stellen wir da Mittel bereit, um eben einen Zeitraum zu überbrücken, bis staatliche Hilfen anlaufen. Das ist im Grunde mit diesem Liquiditätshilfeprogramm gemeint.
Okay, alles klar. Und wie ist die Resonanz eigentlich bisher? Also kommt das auch gut an? Gibt es da eventuell schon ein Projekt, irgendwie, wo man sieht, so, okay, hat super geklappt?
Also die Resonanz, die ist sehr gut gewesen. Wir haben dort einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Zusagen rausgegeben, dass also wirklich die Hilfsmittel bereitstehen. Gott sei Dank, muss ich auch sagen, ist der Bedarf, der tatsächliche der Einrichtung, nicht so dramatisch gewesen, wie wir das ursprünglich erwartet haben. Die staatlichen Hilfen sind deutlich schneller umgesetzt worden und deutlich besser umgesetzt worden, sodass tatsächlich der effektive Bedarf, auf Kreditprogramme von Banken zurückzugreifen, nicht im Moment zumindest noch nicht so da ist, wie wir es ursprünglich mal erwartet haben. Aber ist ja auch gut, weil der Kredit kostet nachher auch Geld. Weil das ist ja wieder der Punkt, wir sind ja nicht altruistisch und stellen da die Gelder ohne Verzinsung bereit. Das mag der eine oder andere vielleicht erwartet haben, aber letztendlich sind wir eine Aktiengesellschaft und müssen schon sehen, dass ein adäquater Preis dann auch für diese Themen aufgerufen wird. Kein Wucherzins, keine Frage, aber eben ein angemessener Preis.
Ist ja auch wirtschaftlich. Wir müssen ja irgendwie alle letztendlich irgendwie ja wirtschaftlich handeln. Daher ist das eine Selbstverständlichkeit. Okay, anfangs hast du ja auch gesagt, dass du ja auch, was das Thema IT bei der Bank für Sozialwirtschaft angeht, bist du ja auch zuständig. Und da wollte ich dich gerne mal jetzt fragen. Genau, wir leben ja in so einer Zeit gerade, wo so das Buzzword Digitalisierung eher in aller Ohren ist. So das Schlagwort. Und genau, da wollte ich jetzt einmal wissen, wie geht ihr bei der Bank für Sozialwirtschaft damit um? Also sowohl jetzt intern, als auch natürlich für eure Kunden.
Ehrlich gesagt kann ich dieses Schlagwort Digitalisierung gar nicht mehr hören. Das kommt mir echt hängt mir aus den Ohren tatsächlich raus. Aber es hilft ja nichts. Ja. Alles, was man darunter versteht, wer auch immer was darunter versteht, weil das versteht ja auch jeder anders. Ja. Natürlich ist das ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns auch ganz intensiv. Und wie du das auch richtig gesagt hast, nicht nur in Bezug auf uns selbst nach innen, sondern eben auch in Bezug nach außen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben ja auch unsere Kundenzeitschrift, die wir auch im Internet zum Download bereitstellen, den Sozialus. Und gerade in der aktuellen Version ist die fünfte Auflage dieses Jahr, das Heft 5 2020, da greifen wir dieses Thema auch auf. Weil wir haben nämlich gerade eine Studie dazu gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht mit verschiedenen Schwerpunkten seit Ende letzten Jahres, wenn ich das richtig erinnere. Okay. Und die Ergebnisse dieser Befragung werden wir jetzt in den nächsten Wochen veröffentlichen.
Bin ich gespannt.
Wie wir eben die Sozialwirtschaft im Kontext der Digitalisierung sehen, beziehungsweise wie sich die Einrichtungen selbst sehen und welche Herausforderungen sie sehen. Also wir versuchen, diese ganzen Herausforderungen, die sehen, auch eben thematisch zu begleiten und Hinweise zu geben, was man machen kann. Für uns ist das ein Thema ganz aktuell, weil wir stellen uns halt die Frage, wie können wir bei uns intern Prozesse verändern? Wie können wir beispielsweise Self-Services einführen, die nicht einen Selbstzweck haben für die Bank, sondern letztendlich haben wir eine Frage im Vordergrund stehen. Alles, was wir dort tun, muss irgendwie den Menschen helfen. Richtig. Ob das, was wir da umsetzen, einmal für die internen Mitarbeiter eine Erleichterung ist in dem, was sie tun. Ja. Und genauso auch, wenn wir es dann auf die Kundenseite transportieren. Also was müssen wir an der Schnittstelle zu unseren Einrichtungen, der Sozialwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, was müssen wir da bauen, damit die Menschen, die dort bei einem Träger der Altenhilfe beispielsweise die Bankgeschäfte erledigen, dass es dort in der Zusammenarbeit mit uns besser klappt. Mhm. Ja, das sind so die Themen, mit denen wir uns gerade ganz aktuell beschäftigen. Mhm. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, wir versuchen auch aufzugreifen, was beschäftigt ein Pflegeheimbetreiber beispielsweise oder ein Krankenhaus für sich selbst? Also mit welchen Themen müssen sich diese Einrichtungen auseinandersetzen im Kontext der Digitalisierung? Was heißt das für diese Einrichtung im Hinblick auf die internen Prozesse und im Hinblick auf die Kunden, die ja auch diese Einrichtung haben. Also jemand, der ins Krankenhaus geht, sich dort eincheckt. Ja. Ich weiß selbst, was das im Moment ist, das noch oft viel Papierkram. Mhm. Und Sie wollen elektronisch bezahlen. Nee, bei uns geht nur Bargeld. Ich meine, das ist jetzt böse. Da ruft bestimmt gleich mich morgen der nächste Krankenhausdirektor an. Also deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig jetzt. Es ist ja auch nicht bei allen so, aber es gibt halt überall Licht und Schatten. Und da gibt es auch in der Sozialwirtschaft gibt es verdammt viel Nachholbedarf. Und das versuchen wir aufzugreifen und sag mal, Best Practices auch mal zu zeigen. Also wenn wir sehen, da ist jemand, der hat eine gute Idee, dann zerren wir die mit ins Rampenlicht und zeigen die Idee und sagen, pass mal auf, so kann es gehen. Nur mal ein Beispiel. Wir haben ja mit einem Startup diese Recover Care App an den Start gebracht, wo wir diesen leidigen Registrierungsprozess für Besuche über Apps, über einen QR-Code verschlanken wollen. Cool. Na, jeder von uns weiß, was das, wenn man in ein Restaurant mal geht, irgendwo, egal welche Couleur, wenn es nur eine Imbissbude ist, wo man sich hinsetzen kann, wie blöd dieser Prozess ist. Ich muss jetzt die Kontaktdaten hinterlassen. Ich mache das ja auch gerne. Ich hinterlasse gerne meine Kontaktdaten. Mhm. Am besten gefällt es mir aber, wenn ich es digital machen kann. So, und wir haben dort gesehen, da gibt es digitale Lösungen und haben mit einem Partner dann gesagt, okay, diese digitale Lösung, die können wir doch auch im Pflegeheim einsetzen. Richtig. Die können wir doch auch im Krankenhaus einsetzen. Ja. Und das sind solche Ideen, wo wir solche Lösungen dann in die Sozialwirtschaft transportieren.
Okay, das heißt, da übernimmt ihr sozusagen mehr Verantwortung, als ihr sozusagen selbst eigentlich schon habt als Bank und versucht sozusagen auch da als, in diesem Innovationsprozess oder in diesem Digitalisierungsprozess auch als Vermittlung oder als Mitdenkende sozusagen auch da mitzuwirken.
Genau, das ist ja auch einer der Aspekte, weshalb wir uns gesagt haben, wir wollen uns als Gesellschafter bei der Mit uns Leben beteiligen, was wir ja auch gemacht haben. Wir sind dort ja auch Gesellschafter, weil wir einfach sehen, da passiert was, da entstehen innovative Lösungen und genau sowas wollen wir unterstützen. Darin liegt die Zukunft und das passt auch ganz gut zu dem Auftrag, den uns unsere Gesellschafter in unserem Gesellschaftsvertrag mitgegeben haben. Okay. Unser Gesellschaftsvertrag ist nicht nur auf das reine Bankgeschäft fixiert, sondern wir sollen Dienstleistungen für die freie Wohlfahrtspflege anbieten. Das ist dort etwas größer formuliert, die dann wieder die freie Wohlfahrtspflege nach vorne bringt. Und das ist, vielleicht sind wir da, ist unsere Rolle da, so ein bisschen Scout zu übernehmen. So eine Scout-Rolle, dass wir hier die Fährten finden, wie man sich hier gut aufstellen könnte. Ja. Und ich halte Einblick beispielsweise mit uns leben, eine sehr gute Idee. Und ich möchte erreichen, dass viele soziale Einrichtungen sich hier auf dieser Plattform engagieren und dort präsentieren. Mhm. Und da preschen wir halt auch dann ein bisschen voran.
Ja, ist auch wichtig, sehr gut. Ist auch ein guter Slogan, das mit dem Scout irgendwie, kann ich mir da was vorstellen. Dein Scout für die Sozialwirtschaft. Ja, jetzt nochmal, also mit Blick auf die Uhr, würde ich mal langsam so den Podcast ein bisschen runden. Und zum Abschluss ist es ja immer so, dass wir unsere Gäste bitten, uns eine Message mit auf den Weg zu geben. Natürlich auch bezogen auf die Entwicklung der Sozialwirtschaft. Und genau, was sollen sozialwirtschaftliche Unternehmen und soziale GründerInnen deiner Meinung nach anders oder besser machen, ob jetzt genau zum Thema Investition oder allgemein zum Bankensystem oder allgemein zum Thema Digitalisierung oder allgemein zum Unternehmertum, genau, was dir da sozusagen einfällt?
Okay. Schwierige Frage, muss ich tatsächlich sagen, weil wenn du mich fragst, besser machen, dann könnte man da ja auch böswillig verstehen, die machen es jetzt bisher falsch. Und das würde ich ja nicht unterstellen wollen. Nein, aber es gibt schon so einen Punkt und man, so locker, wie ich jetzt das Gespräch mit dir hier empfinde, das wäre für mich schon ein wesentlicher Erfolgsfaktor, wenn sich die gesamte Branche mal locker macht. Weißt du, und ich kenne eine Beratungsgesellschaft, die hat immer einen Slogan gehabt, die hat sich diese Beratungsgesellschaft, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, die hatte einen Namen. Einfach machen. Mhm. Einfach machen. Und man kann, je nachdem, wie man das betont, unterschiedliche Botschaften da drin verstecken. Ja. Ne? Dass man einfach mal losrennt und nicht immer sich blockiert durch, die Veränderungsbereitschaft von Menschen ist ja eingeschränkt.
Richtig.
Wir sind ja erstmal grundsätzlich schwerfällig. Wenn wir einmal erstmal auf dem bequemen Sofa sitzen, dann fällt es uns schwer, von dieses bequeme Sofa wieder zu verlassen.
Ja.
Ich würde mir schon wünschen, dass etwas mehr Drive reinkommt in die Sozialwirtschaft, dass man einfach mal mutig ist und einfach mal ausprobiert und neue Wege geht. Und gerade, ich hatte gerade schon angesprochen, ich finde das sehr gut, so locker, wie wir beide hier miteinander sprechen. Ja. Ein wesentlicher Punkt ist aber auch die Transparenz, die dabei eine Rolle spielt. Mhm. Und was ich immer noch nach wie vor erlebe, ist, dass die Transparenz in einem Dialog zwischen Kunde und Bank und Bank und Kunde öfter mal auch schwerfällig ist. Und sehr oft Menschen sich damit schwer tun, etwas preiszugeben. Und gerade wenn eine Bank Investitionen begleiten soll, und dann setze ich mich als Entscheider, als Marktfolgevorstand einer Bank, gedanklich auf den Stuhl des Entscheiders, desjenigen, der quasi jetzt in der Verantwortung der sozialen Einrichtung steht. Ja. Und ich will dann diese Entscheidung, die er trifft und die ich jetzt ja nachvollziehen muss, damit ich sagen kann, ich kann ihm den Kredit geben, will ich sie nachvollziehen. Und das wird halt schwierig, wenn mir jemand nicht alle Informationen gibt und ich immer das Gefühl habe, nee, er sagt mir nicht, dass er da eine Herausforderung hat. Ich suche die Herausforderung ja gar nicht, um sagen zu können, siehst du, da ist die Herausforderung, jetzt kann ich sagen, ich mache das nicht. Sondern ich muss diese Herausforderung einschätzen können, bewerten können. Mit dem, jetzt stell ich mir einfach vor, du bist der Unternehmer, der etwas vorantreiben will. Genau. Der muss einfach dann mal so flapsig, sage ich das jetzt einfach mal, die Hosen runterlassen und darauf vertrauen, dass ich daraus nichts Böses mache, sondern dass ich ihm mit ihm gemeinsam eine Lösung entwickle. Ja. Und das ist halt der Wunsch. Mir reicht allein die gute Idee. Ich will da was machen. Ich will dort ein ambulant betreutes Wohnen einrichten. Ich habe eine Start-up-Idee. Ich will hier was, ich habe eine tolle App, die ich entwickelt habe. Aber wenn dann der zweite Schritt fehlt und beispielsweise auch dann ein Businessplan schon nur noch sehr rudimentär vorhanden ist oder auch überhaupt nicht nicht valide sich darstellen lässt, dann wird es halt schwierig. Natürlich sind wir auch bereit, dann zu helfen, aber es muss halt einfach die Bereitschaft da sein, auch da etwas zu tun. Und das wäre mein Wunsch, wenn dort einfach nicht so ein Dialog auf Distanz stattfindet, sondern ein Dialog wirklich ganz eng, partnerschaftlich. Man sitzt, geht auf Auge in Auge partnerschaftlich ran an die Themen und versucht, Lösungen zu erarbeiten.
Okay, verstehe. Eine kleine Zwischenfrage dazu. Und zwar ist es jetzt eine Bemerkung, die du eher hast bei neuen und sozialen Unternehmen, die gegründet werden, oder ist es oftmals so bei bestehenden Unternehmen, die dann sozusagen halt genau für weitere Investitionen gewisse Kredite haben wollen oder sowas? Genau. Was ist so da deine Erfahrung?
Also ein Großteil meiner Erfahrung resultiert auch gerade aus den langjährigen Bestandsunternehmen, die einfach natürlich schon auch viele Jahre auf dem Buckel haben, teilweise Jahrhunderte, wenn man das ganz sich genau anguckt. Und aber nichtsdestotrotz diese Behäbigkeit, ich mache mich davon ja auch gar nicht frei. So eine Behäbigkeit findet sich auch in einer Bank. Ja, definitiv. Wir können die aber nur gemeinsam bewältigen. Also wir müssen, beide Partner müssen anders miteinander umgehen. Und das ist halt mein großer Wunsch, dass ich frei reden kann, ohne verhaftet zu werden, aber der Partner eben genauso, weil wir wollen gemeinsam, und das ist halt dann wieder die Nutzenstiftung, wir wollen ja gemeinsam hier was heben. Ja. Und zum gemeinsam heben, gehört aber auch dazu, dass jeder Partner akzeptiert, dass der andere dann auch sagt, okay, nein, so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hätte einen Lösungsweg, der sieht so und so aus. Ja. Wenn das aber nicht funktioniert, dann geht das eben so gemeinsam nicht. Das muss auch akzeptiert werden. Ja. Und das sind solche Themen, wo, glaube ich, wir einfach noch lernen können in der Sozialwirtschaft.
Okay. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank, Oliver, für diese Message. Die ist jetzt auch klar und ich finde einfach, dass Transparenz allgemein einfach mehr Vertrauen einfach in eine Zusammenarbeit einfach führt. Und dann macht allgemein das Arbeiten Spaß, dann freut man sich auch mehr über das, genau, über das Ergebnis, was am Ende dasteht und auch eventuell auch natürlich viel mehr Energie, eventuell für weitere Projekte und so weiter. Von daher sehe ich auch Transparenz eben als, ja, Schlüssel für eben eine
Zusammenarbeit. Ja, da kann man auch die Kurve kurz zur Digitalisierung machen. Wenn ich in der Digitalisierung unterwegs bin und ich will tolle Angebote schaffen, dann schaffe ich das nur, wenn ich mich mit agilen Methoden dort fortbewege und diese einsetze. Und agile Methoden haben eine ganz wesentliche Basis, das ist die vollkommene Transparenz. Wenn das nicht vorhanden ist, geht das schief und es wird etwas entwickelt, was nicht bestellt wird.
Ja, komplett. Gut, Punkt. Alles klar. Also Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du jetzt dir die ganze Zeit jetzt hier genommen hast, dass du uns den ganzen Input gegeben hast, dass du uns eine super Einführung gegeben hast, was überhaupt die Bank für Sozialwirtschaft ist, was sie macht, für wen sie eigentlich da ist und welche Vision sie auch hat. Und auch danke allgemein in die, genau, sehr transparent über die Bank für Sozialwirtschaft auch gesprochen. Genau, vielen, vielen herzlichen Dank und ja, vielleicht auch irgendwann bei einem weiteren PodSimpel.
Gern, hat mir Spaß gemacht, Zuhype. Komm gut ins Wochenende.
Dito, Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.